Und ich möchte mit euch heute ein Thema anschauen, das ist so groß. Und es wird heute nur ein Streiflicht sein von diesem Wesenszug Gottes. Gott ist heilig. Das wird wahrscheinlich jeder gläubige Christ mir direkt so unterschreiben. Wahrscheinlich auch viele Menschen, die gar nichts mit dem Glauben an Hut haben, wissen von diesem Phänomen, dass wenn es einen Gott irgendwo gibt, dass er sowas wie heilig ist. Neulich habe ich mich mit einer Frau unterhalten und wir haben uns über unsere Freizeitbeschäftigung geredet und sie sagte, ja, diese Zeit am Tag, die ist mir heilig. Also heilig ist in unserem Sprachgebrauch da, und wir verwenden dieses Wort und wir glauben, dass auch dieser Gott heilig ist. Aber ich glaube, dass es vielen von uns schwerfallen würde, zu erklären, was das eigentlich bedeutet, dass Gott heilig ist. Und wir würden uns wahrscheinlich auch schwer tun, was diese Heiligkeit Gottes eigentlich mit unserem Leben zu tun hat. Wenn wir uns das Wort anschauen, das das Alte Testament hier für heilig gebraucht, Kadosh oder Kadosh, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, da könnte Kati jetzt eher sagen, wie man es wirklich ausspricht, dann erkennen wir ein bisschen schon mal was von diesem Begriff und was er bedeutet. Wörtlich übersetzt heißt heilig, also Kadosh, abgesondert, abgeschnitten. Oder ausgesondert, zu etwas Besonderem gemacht. Das Heilige ragt aus dem Rest heraus. Es hebt sich von den anderen Dingen ab. Also wenn die Bibel Gott als heilig bezeichnet, dann ist er der Abgetrennte, der Herausragende, der Erhabene. Gott als der Heilige ist der so Andere, nicht passend zum Rest. Wir wollen uns jetzt am Anfang ein Video gleich anschauen, wo in ein paar Minuten die Heiligkeit Gottes versucht darzustellen. Also stopp nochmal. Gleich, ich sag noch ein paar Sachen dazu. Also ihr werdet in diesem Video einen Streifzug sehen durch die komplette Bibel und das Video möchte uns so ein bisschen den roten Faden zeigen, was es mit der Heiligkeit Gottes auf sich hat. Es fängt an bei Mose und hört auf in der Offenbarung. Also lass uns mal kurz da reinschauen.
Hast du das Wort heilig schon mal gehört oder zumindest in einem christlichen Lied gesungen? Die meisten Menschen verbinden mit diesem Wort einfach nur, dass man eine moralisch gute Person ist. Also Gott ist heilig, weil er moralisch vollkommen ist.
Ja, das ist ein Aspekt davon. Aber in der Bibel ist der Gedanke der Heiligkeit viel tiefer und größer. Er beschreibt eigentlich, dass Gott der mächtige Schöpfer hinter dem ganzen Universum ist. Er ist das einzige Wesen, das die Kraft hat, eine Welt voller Schönheit und Leben zu schaffen. All diese Fähigkeiten machen Gott absolut einzigartig. Und das ist die Bedeutung von heilig. Ein hilfreiches Bild ist, Gottes Heiligkeit mit der Sonne zu vergleichen. Die Sonne ist einzigartig, zumindest in unserem Sonnensystem. Und sie ist wirklich gewaltig. Sie ist die Quelle von allem Leben auf unserem Planeten. Man könnte sagen, die Sonne ist heilig. Und man kann den Vergleich sogar noch weiterdenken, denn der ganze Bereich um die Sonne herum ist ebenfalls heilig.
Ja, denn je näher man der Sonne kommt, desto intensiver wird es.
Ja, genau. All das Gute und die Kraft der Sonne, die das Leben erst ermöglichen, sind auch gefährlich. Ich meine damit, wenn man der Sonne zu nahe kommt, wird sie dich auslöschen. Und dieselbe Spannung ist auch im Zentrum von Gottes Heiligkeit. Wenn du unrein bist, ist Gottes Nähe gefährlich für dich. Nicht, weil seine Nähe schlecht ist, sondern weil sie so gut ist. Das erste Mal sehen wir diese Spannung von Gottes Heiligkeit in der Geschichte von Mose und dem brennenden Busch.
Gott sagt Mose, er soll seine Sandalen ausziehen, weil er auf heiligem Boden steht. Und Mose verdeckt sein Gesicht aus Angst und Gott sagt, hey, komm nicht näher. Es ist wirklich heftig.
Diese eindrückliche Heiligkeit Gottes wird noch deutlicher, wenn man sich die Geschichten von Israels Tempel anschaut. Der Tempel war der zentrale Ort, wo Gott mit seiner heiligen Gegenwart anwesend war. Und im Zentrum gab es diesen Raum, das Allerheiligste. Es ist das Zentrum von Gottes Gegenwart. Egal, ob du nun ein Israelit im Land um den Tempel herum bist oder ob du ein Priester bist, der im Tempel arbeitet. Du bist in der Nähe von Gottes heiliger Gegenwart und das ist gefährlich.
Ja, das ist ein Problem. Wie soll das also funktionieren?
Nun, die Lösung in der Bibel ist, dass man rein werden muss.
Also rein im moralischen Sinne.
Ja, und das ist noch einfach zu verstehen. Aber die Bibel spricht auch oft von einer anderen Art von Reinheit, der rituellen Reinheit. Das ist ein Zustand, bei dem man sich von allem fernhält, was mit dem Tod zu tun hat. Zum Beispiel Dinge anzufassen wie kranke Haut, tote Körper oder sogar bestimmte Körperflüssigkeiten. All diese Dinge machen dich unrein. Rituell unrein zu werden ist nicht unbedingt sündig. Falsch ist es aber, in einem unreinen Zustand in Gottes Gegenwart zu kommen. Deshalb gab Gott den Israeliten ganz klare Anweisungen, damit sie wissen, wann sie unrein sind und wie sie rein werden können, um wieder in den Tempel gehen zu dürfen.
Darum geht es im Buch Levitikus.
Richtig. Aber dabei bleibt es nicht. Der Gedanke entwickelt sich weiter. Später in der Bibel finden wir diese wirklich interessante Geschichte mit dem Propheten Jesaja. In einer eindrücklichen Vision befindet er sich im Tempel, direkt in Gottes Gegenwart. Er ist total verängstigt.
Ja, er kennt die Regeln. Eigentlich sollte er dort gar nicht sein und er hat Angst, dass er vernichtet wird.
Und dann kommt dieses seltsame Wesen, ein Seraphim.
Tja, das ist wirklich ein seltsames Wesen.
Absolut. Es kommt herübergeflogen und berührt Jesajas Lippen mit einer heißen Kohle. Und sagt dann etwas wirklich Komisches. Deine Schuld ist weggenommen und deine Sünde ist gesühnt.
Diese brennende Kohle macht Jesaja also irgendwie rein.
Ja, und das ist bemerkenswert. Denn wenn du etwas Unreines berührst, überträgt sich normalerweise die Unreinheit auf dich. Aber hier finden wir eine vollkommen neue Idee. Die Kohle, dieser heilige und reine Gegenstand, überträgt seine Reinheit an Jesaja, als sie ihn berührt. Jesaja wird durch Gottes Heiligkeit nicht vernichtet, sondern verändert. Man glaubt kaum, was das für einen Unterschied macht. Aber es gibt noch eine weitere Entwicklung, diesmal durch den Propheten Hesekiel. Er hat diese Vision, in der er vor dem Tempel steht und sieht, wie Wasser aus ihm heraustropft. Und das Wasser wird zu einem Strom, der zu einem tiefen Fluss heranwächst und durch die Wüste fließt. Er hinterlässt eine Spur von grünen Bäumen und fließt ins Tote Meer und alles wird frisch und lebendig.
Anstatt also rein zu werden und in den Tempel zu fließen, kommt Gottes Heiligkeit aus dem Tempel und macht alles rein und bringt es zum Leben. Was bedeutet das alles?
Das wissen wir nicht. Bis wir diesen Mann kennenlernen, Jesus. Er behauptet, dass er all diese alten Visionen erfüllt, allerdings auf überraschende Art und Weise. Jesus berührte Menschen, die unrein waren. Menschen mit kranker Haut, eine Frau mit chronischen Blutungen oder sogar tote Menschen. Und eigentlich müsste sich ihre Unreinheit auf Jesus übertragen, wenn er sie berührt. Aber stattdessen wird die Reinheit von Jesus auf sie übertragen und ihre Körper geheilt.
Jesus ist wie die heilige Kohle in Jesajas Vision.
Richtig. Und Jesus behauptet, dass er die menschliche Verkörperung von Gottes Heiligkeit ist. Und dass nun er selbst und seine Nachfolger Gottes Tempel sind, durch die Gottes heilige Gegenwart in diese Welt hineingelangt und Leben, Heilung und Hoffnung bringt. Deshalb sagt Jesus über seine Nachfolger, dass aus ihnen Ströme des lebendigen Wassers fließen werden.
Also das ist unser Teil der Geschichte, wo wir uns gerade befinden. Aber wohin führt das alles?
Die letzten Seiten der Bibel enden mit einer endgültigen Vision von Gottes Heiligkeit. Diesmal aufgeschrieben von einem Mann mit dem Namen Johannes. In seiner Vision sehen wir unsere Welt, die komplett neu gemacht wurde. Die ganze Erde ist zu Gottes Tempel geworden und Hesekiels Fluss ist dort. Er fließt von Gottes Gegenwart und bewässert die ganze Schöpfung. Er wäscht alle Unreinheit ab und bringt alles zurück zum Leben.
Also in aller Kürze einmal den Überblick über die Heiligkeit Gottes, so über die ganzen Bücher in der Bibel. Ich möchte jetzt mit euch nochmal so die einschlägigen Stellen anschauen, die hier ja auch in diesem Video genannt wird, um da jetzt noch so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle auch in der Tiefe zu graben, was das denn bedeutet. Und wir wollen anfangen bei Mose, bei der Begegnung am Dornbusch. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr sie aufschlagen beim 2. Mose 3. Und da werde ich ab Vers 3 lesen. 2. Mose 3, Vers 3. Und Moses sagte sich, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen. warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Da sprach er: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Da erscheint also der Engel des Herrn Mose. Und Mose war von dieser Erscheinung fasziniert. Es zog ihn wie magisch an. Er musste sich diesem nähern, um genau rauszufinden, was sich da denn hinter diesem Dornbusch verbarg. Dort, wo aber Gott in seiner heiligen Gegenwart auch gegenwärtig wurde, da entstand auch heiliger Boden. Das haben wir auch im Video gesehen, im Bild von der Sonne. Umso näher wir der Heiligkeit Gottes kommen, umso schwieriger wird es auch dort zu bestehen. Und das Umfeld drumherum wird heilig. Und so sollte Mose die Schuhe ausziehen. Und hier sind die Schuhe so ein Sinnbild für die Unreinheit, die mit der Mose quasi auch befleckt war oder dreckig gemacht war. Indem dass Mose seine Schuhe auszog, zog er quasi die Unreinheit aus, so dass er dort überhaupt auf diesem heiligen Boden stehen konnte. Er legte das ab, was ihn dreckig machte, um überhaupt vor Gott stehen zu können. Mose fühlte sich von dieser Erscheinung angezogen und gleichzeitig konnte er gar nicht oder sollte er dort sich gar nicht befinden. Er musste die Schuhe ausziehen. Und ich finde es ein sehr gutes Bild auch mit dieser Sonne. Also die Sonne ist lebensschaffend. Ohne sie kommen wir nicht aus. Also wir brauchen sie. Wir kommen nicht ohne die Heiligkeit Gottes aus. Wir brauchen sie. Aber zu nah dran schadet sie uns. Gott als der Heilige ist der so andere, der Herausragende. Da kommt was zusammen, was seit dem Sündenfall nicht mehr zusammenpasst. Der Mensch und Gott. Der Mensch in seiner Unreinheit und Gott in seiner Reinheit. Der Mensch in seiner Unheiligkeit und Gott in seiner Heiligkeit. Der amerikanische Theologe R.C. Sproul, der hat ein Buch geschrieben über die Heiligkeit Gottes und dort bringt er es ganz einfach und simpel auf den Punkt. Da schreibt er folgenden Satz: Er ist heilig und wir sind es nicht. Nochmal: Er ist heilig und wir sind es nicht. Simpel, einfach, in your face. Das ist erstmal, was wir feststellen müssen. Gott in seiner absoluten Heiligkeit und wir als Menschen, die mit unserer Unreinheit, mit den Verfehlungen, die wir in unserem Leben haben, vor diesem heiligen Gott einfach nicht bestehen können. Die Heiligkeit Gottes ist etwas absolut Faszinierendes und gleichzeitig überfordert sie uns auch. Und ich glaube, dass das auch ein wesentlicher Grund für uns ist, Gott immer wieder auch auf Distanz zu halten und warum so viele Menschen sich nicht in die Nähe Gottes trauen. Weil ihnen, wenn man der Heiligkeit Gottes begegnet, auch die Augen aufgehen für ihre Sündhaftigkeit. Das Volk Gottes hatte das Bewusstsein der Heiligkeit Gottes. Und wie wir da gesehen haben in Levitikus, sind einige Reinheitsgebote aufgeschrieben, die sie einzuhalten hatten. Und sie gebrauchten verschiedene Opfer, um diese Reinheit wieder herzustellen, um so mit Gott unterwegs sein zu können und vor ihn zu treten. Nur so war es dem Volk Israel möglich, die Herrlichkeit Gottes, in die Herrlichkeit Gottes zu gelangen. Lesen wir in 3. Mose 19, Vers 2. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Gott hat den Anspruch als der heilige Gott, dass sein Volk heilig ist. Aber sie kriegen es nicht anders auf die Reihe, als zig Gebote einzuhalten und Opfer zu machen. Also da ist diese Reihenfolge. Die Menschen müssen sich reinmachen, um in der Gegenwart Gottes zu bestehen, in seiner Heiligkeit. Und diesen Gedanken, den kennen wir nicht nur hier in der Bibel, sondern in anderen allen Religionen auch. Es gibt in jeder Religion rituelle Waschungen, um sich quasi rein zu machen, symbolisch, und so vor Gott treten zu können. Und ich bin in dieser Hinsicht froh, keine dieser Religion anzugehören, auch nicht dem Judentum. Ich stelle mir das zumindest sehr anstrengend vor, diese Reinheitsgebote zu halten, gefangen in den Gesetzen. Das Volk brauchte Befreiung aus dieser Gefangenschaft. Und wie im Video ja schon angedeutet, passierte jetzt mit Jesaja was Besonderes. Da kehrte diese Reihenfolge um. Nicht mehr der Mensch war es, der irgendwas tat, damit er rein wurde, sondern Gott berührte Jesaja mit der Kohle und machte ihn rein. Lass uns diese Berufungsgeschichte von Jesaja zusammen aufschlagen. Jesaja 6. Jesaja 6, die ersten vier Verse zunächst mal. Da lesen wir: Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenen Thron, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien bedeckte er seine Füße und mit zweien flog er. Hier hake ich kurz ein. Selbst diese himmlischen Wesen, die Engel, mussten ihr Gesicht und die Füße vor der Heiligkeit Gottes bedecken. So heilig ist Gott. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden. Und das Haus wurde mit Rauch gefüllt. Also während der Engel rief: Heilig, 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 da erbebten die Türpfosten. Also wir haben hier auch Türen, die sind 2,5 Meter hoch, wenn ich mich, oder 2 Meter knapp, und die sind da aus Stahl. Im Tempel waren die Türen wahrscheinlich 6 Meter hoch und aus massivem Stein, vielleicht so wie diese Steinsäule hier. Und der Engel rief: Heilig, heilig, heilig. Und dieses tote Material, was eigentlich ja nur da stand, kam zum Leben, wurde bewegt durch die Gegenwart Gottes. Ich stelle mir das unheimlich eindrücklich vor, was dort passiert ist, was Jesaja dort gesehen hat. Wahrscheinlich würde keine Bass-Endstufe ausreichen, hier diese Säule zum Vibrieren zu bringen. Und keine Nebelmaschine wäre gut genug, die wir hier installieren, um diesen Rauch darzustellen, der da damals entstand, als Jesaja Gott begegnete. Was für eine Macht und Herrlichkeit. Totes Material beginnt sich zu bewegen. Es kommt Leben in die Bude, wenn die Heiligkeit Gottes gegenwärtig wird. Und dann lesen wir weiter. Da sprach ich, sagt Jesaja: Wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Also hier wird wieder deutlich, was passiert, wenn wir wirklich der Gegenwart Gottes in seiner Heiligkeit begegnen. Jesaja stellt einfach nur fest, wer er ist. Ein Mann mit unreinen Lippen. Und da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt. So ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Indem Jesaja erkennt, wie heilig Gott ist, erkennt er auch gleichzeitig, in welchem Verhältnis er zu Gott steht. Er ist ein Mann mit unreinen Lippen. Und im Neuen Testament lesen wir davon, dass nicht den Menschen das unrein macht, was in ihn hineinkommt, sondern was aus seinem Mund herauskommt. Da wird dieses Bild auch wieder aufgegriffen. Und Jakobus schreibt hier von der Zunge in Jakobus 3, da lesen wir, aus dem einen und demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, soll nicht so sein. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor. Das, was aus unserem Mund kommt, unsere Lippen und unsere Zunge, die Worte formen, das ist das, was uns unrein macht. Und Jesaja wusste etwas davon. Das, was er sagte, das hatte ihn verunreinigt, das hatte ihn für nicht heilig erklärt. Und Gott ließ es aber in dieser Vision nicht dabei. Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit wendet sich Jesaja zu. Er befiehlt diesem Seraphim, ihm diese Kohle an den Mund zu legen und macht ihn rein. Und Jesaja durfte hier nicht einfach nur wie eine rituelle Waschung erleben, sondern er wurde gesühnt von seinen Sünden. Ihm wurde Vergebung zugesprochen. Also die Heiligkeit Gottes, die Jesaja berührte, die löste nicht nur Reinheit aus, sondern Vergebung der Sünden und Sühne. Aus Gnade wurde Jesaja heilig gemacht von Gott. Und als dieser heilige Mann Gottes konnte er die Berufung dann auch ausführen und mit seinem Mund die Worte Gottes sprechen und verkündigen. So konnte sein Mund eine Quelle werden von Gottes Wort. Lass uns noch eine Stelle weitergehen, die auch im Video angedeutet wird, die von Hesekiel. Ihr dürft Hesekiel 47 aufschlagen. Jesajas Mund wurde zur Quelle vom Wort Gottes und das verbindet uns jetzt auch hier mit dieser Stelle von Hesekiel, der ja diesen Tempel in seiner Vision saß, von dem Wasser ausging. Gottes Heiligkeit, aus dem Heiligtum von Gott kam eine Wasserquelle. Und da lesen wir in Hesekiel 47, Vers 12. An dem Fluss aber, an seinem Ufer, werden auf dieser und auf jener Seite allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht welken und deren Früchte nicht ausgehen werden. Monat für Monat werden sie frische Früchte tragen, denn sein Wasser fließt aus dem Heiligtum hervor und ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Dieses Bild vom Tempel zeigt das Zukünftige. Und es wird auch in der Offenbarung, wie wir auch im Video gehört haben, nochmal aufgegriffen. In Offenbarung 22 haben wir nochmal dieses gleiche Bild, dass vom Heiligtum Wasser ausgeht, das zum Fluss wird und an diesem Fluss wachsen Bäume. Und diese Bäume tragen Früchte, die zur Nahrung dienen und diese Bäume haben Blätter, die heil machen. Hesekiel und Offenbarung zeigen das zukünftige Bild. Aber was ist jetzt mit uns? Uns steht diese Zukunft ja noch bevor. Auch wenn Hesekiel und auch die Offenbarung von dem zukünftigen Tempel und der zukünftigen Welt da sprechen, hält es Jesus im Neuen Testament nicht davon ab, dieses Bild zu gebrauchen und auch auf die Gemeinde, also auf uns anzuwenden. Lass uns noch jetzt zum Schluss zu Johannes 7 gehen. Da sagt Jesus in Johannes 7, ab Vers 37 lese ich, an dem großen Tag des Festes aber stand Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Jesus war noch nicht verherrlicht, der Geist war noch nicht da. Wir wissen, dass durch das Leiden, Sterben und die Auferstehung von Jesus Christus vor 2000 Jahren Christus verherrlicht worden ist und an Pfingsten dieser Heilige Geist ausgegossen wurde in die Herzen der Gläubigen. Und uns ist heute bereits möglich, diese Zuwendung in der Gnade Gottes zu erleben. Das Berühren der Lippen mit der Kohle bei Jesaja können wir auch als was Prophetisches für unsere Zeit sehen. Gott wendet in seiner Gnade sich uns zu durch Jesus Christus und durch das Ausgießen seines Heiligen Geistes. Und in seiner ganzen Herrlichkeit wird Gott in Jesus Christus Mensch. In seiner ganzen Heiligkeit wird Gott Mensch in Jesus Christus. Und er bringt das ein für alle Mal gültige Opfer, das es braucht, dass Reinheit wiederhergestellt wird. Und wer an Jesus glaubt, der hat diesen Heiligen Geist, der hat diese Zuwendung Gottes für sein Leben. Gott macht den Menschen heilig. Gerade deswegen, weil wir selber dazu gar nicht in der Lage sind. Und dann gebraucht Jesus ja auch dieses Bild noch vom Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind jetzt dieser Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind Wohnung von Gottes Heiligkeit. Wir sind abgesondert, wir sind heilig gemacht, wir sind herausgerufen aus dieser Welt. Und gleichzeitig aber auch zu etwas Besonderem berufen. Jetzt sollen Ströme des lebendigen Wassers aus unserem Leben herausfließen, für uns und für andere. Und Menschen sollen diese Früchte, die an den Bäumen wachsen, benutzen, damit sie satt werden. Satt werden an ihren Bedürfnissen und Sehnsüchten, die sie haben. Und diese Menschen sollen mit den Blättern geheilt werden. Heil werden an Körper, aber auch heil werden in gebrochenen Herzen. Dafür hat Gott uns berufen, diese Heiligkeit weiterzutragen und von uns diese Ströme lebendigen Wassers ausgehen zu lassen. Und keine Angst, wir müssen nichts dazu tun, so heilig zu sein. Wir sind es bereits, wir sind heilig gemacht durch den Glauben an Jesus Christus und den Heiligen Geist, der in uns lebt. Er befähigt uns für diese Berufung. Die Heiligkeit Gottes, Jesus, lebt durch Jesus Christus im Heiligen Geist in uns. Hat Wohnung genommen und die Heiligkeit Gottes hat rein gemacht in unserem Herzen. Was für eine unglaubliche Dimension. Gestern, nachdem ich die Predigt abgeschlossen hatte, die Vorbereitung, lag ich im Bett und habe gehirnt. Was heißt es denn für mich überhaupt? Von dieser Heiligkeit, wo wir ganz am Anfang auch gehört haben, die Mose dazu in die Angst getrieben hat und er seine Augen zugehalten hat. diese Heiligkeit, die soll jetzt in mir wohnen. Ich habe dann den Versuch gestartet, mir das so erklärlich zu machen, dass das ja vielleicht nur ein Funken der Heiligkeit Gottes ist, die jetzt in mir wohnt. So wie bei Jesaja das nur eine glühende Kohle war und kein brennendes Feuer. Ich bin aber wieder davon abgekommen, weil es im Neuen Testament auch davon heißt, dass die ganze Fülle Gottes in unserem Leben wohnt. Die ganze Fülle. Gott ist heilig. Und die Heiligkeit Gottes hat in deinem Leben so viel oder so fern was damit zu tun, dass sie dich heilig macht und anderen es ermöglicht, heilig zu werden. Ich bin fest davon überzeugt, dass es auch möglich ist, dass wir als Gemeinde, als GEC hier in der Stadt Basel zu solchen Strömen werden des lebendigen Wassers. Und ich bin davon überzeugt, dass Menschen in der Stadt es nötig haben, diesen Strom zu erleben, die gesättigt werden müssen und die heil werden müssen am Körper und an der Seele. Wir können jetzt aufhören, krampfhaft zu versuchen, heilig zu sein. Wir brauchen keine Regeln einzuhalten, um etwas heiliger zu werden. Gottes Zuwendung in seiner Heiligkeit ist Gnade und sie ist unverdient, sonst wäre es keine Gnade. Wir haben den Heiligen Geist in uns und ich wünsche mir für uns als Gemeinde, dass der Heilige Geist genau in diesem Maß und in dieser Dimension, was uns hier das Wort auch aufzeigt, zur Geltung kommt und wirken kann. Amen.